Den Predigttext für heute Morgen werde ich im Laufe der Predigt verlesen, steht beim Propheten Jesaja in Kapitel 6. Liebe Gemeinde, ein junger Mann geht in den Gottesdienst. Das ist für ihn eine Gewohnheit. Eine gute Gewohnheit, für ihn gehört es dazu, einmal in der Woche sich die eine Stunde oder die anderthalb Stunde Zeit zu nehmen, um in den Gottesdienst zu gehen. Und dort natürlich seinen Gott zu suchen und ihn zu treffen. In der Familie ist viel Trauer da, weil ein Familienangehöriger in den vergangenen Monaten verstorben ist. Einige Tränen sind geflossen. Und wo geht man dahin? Natürlich sagt sich der junge Mann zu Gott in den Gottesdienst. Dort erwarte ich, dass ich Hilfe bekomme. Doch dieser Gottesdienst ist anders. Vielleicht als er es erwartet hat, aber auf jeden Fall anders als der gewöhnliche Gottesdienst. Jesaja schreibt: In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Klingt nach einem unspektakulären einen Satz. Auf den Punkt gebracht, aber das heißt, Jesaja ist dem lebendigen Gott begegnet. Begegnet in dem Sinne, dass er ihn gesehen hat. Was sieht er? Sieht Gott, wie er auf einem erhabenen Thron sitzt? Einen schöneren Thron, als King Charles wahrscheinlich je haben wird. Und er sieht Oberengel, Erzengel, die um diesen Thron herum sind. Es ist die pure Schönheit, die er sieht. Und die pure Heiligkeit, Gott ist wirklich da. Ich glaube, wir reden auch manchmal über oder von Gott. Aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn ich über Gott nachdenke, über ihn kann ich philosophieren und ihn sprechen. Aber wenn dieser ferne Gott plötzlich ganz nahe kommt und die Türen des Himmels sich öffnen, so wie bei Jesaja. Eine reale Begegnung mit Gott verändert das Leben. Nichts bleibt mehr, wie es ist. In dieser Woche war eine Woche des Gebets in Hennersdorf, das ist bei Augustusburg. Und da ging es um das Thema aus verschiedenen Perspektiven Gebet. Wie bete ich, wann bete ich, warum mache ich das? Und es gab verschiedene Referenten, die eingeladen waren. In den ersten beiden Abenden sprach eine Frau mittleren Alters, Erika Ströer heißt die. Und sie hat etwas aus ihrem Leben geteilt. Wie sie ihre Ausbildung gemacht hat, wie sie dann zur Polizei gegangen ist. Und wie sie dort oft Leuten schlechte Nachrichten überbringen musste. Wenn Menschen verstorben waren, war sie die Erste, die nach Hause gegangen ist und gesagt hat, das und das ist passiert. Und dann hat sie erzählt, sie war verheiratet, einen guten Job, wie das so ist. Und trotzdem ist sie in eine Lebenskrise hineingeraten. Ihre Ehe ist zerbrochen. Und sie hat davon erzählt, naja, als Polizistin habe ich eine Waffe. Und sie sagte, ich habe in meinem Leben keinen Sinn mehr gesehen. Aber es gab etwas, was mich davon abgehalten hat, diese Waffe zu nehmen und zu sagen, es macht alles keinen Sinn. Und sie hat gesagt, es muss Gott gewesen sein, der mich gehalten hat. Und dann sagt sie, dann habe ich vielleicht seit Kindertagen das erste Mal gebetet, mit Gott gesprochen. Und sie sagt, ihr Gott ist ihr an der tiefsten Verzweiflung begegnet. Dort, wo es ganz schwierig war, er war da. Und für sie im Rückblick kann sie sagen, sie hat den Eindruck, Gott war immer da, nur ich bin von ihm weggelaufen. Und doch durfte ich ihn jetzt finden, wo es so schwierig war. Und dann hat sie erzählt, was sie jetzt macht. Sie hat es satt von schlechten Nachrichten. Dann hat sie gesagt, gut, dann will ich den Leuten die gute Nachricht erzählen. Und hat sich ganz neu rufen lassen, auch im fortgeschrittenen Alter. Und lebt heute in Uganda und ist dort wieder in Gefängnissen. Aber jetzt erzählt sie von der guten Nachricht von Jesus und hilft den Menschen unter wirklich schwierigen Bedingungen. Sie hat da Bilder gezeigt, wie die Gefangenen da eng an eng liegen, sich kaum drehen können, wenn sie eingeschlafen sind. Und dort will sie von Jesus erzählen, dass er lebt. Dass er selbst dahin geht, wo es ganz finster ist. Wo die Leute sagen, eigentlich kann ich ja keine Hoffnung mehr haben. Bis dahin, dass sie in den Todestrakt geht, wo Leute sagen, naja, mein Leben wird hier enden. Und doch will ich Hoffnung hineinbringen, weil Gott real ist. Und sie hat uns gezeigt, Bilder gezeigt und davon erzählt, Menschen beten dort, fangen an zu glauben und zu hoffen, auch in Gefängnismauern. Ein zweiter Gedanke, Gott begegnet den Menschen aber auf unterschiedliche Weise. Jesaja, der sieht den Thron Gottes. Der sieht diesen herrlichen, schönen, gefüllten Thron. Diesen Blick in den Himmel, den Ort der absoluten Heiligkeit und Schönheit Gottes. Ich stelle mir das so vor, das ist ungefähr, wenn du schon mal in der Kathedrale warst, also in einer riesengroßen Kirche und plötzlich entweder am Eingang stehst oder vielleicht auch mittendrin und du schaust nach oben und diese Kathedrale, sie will nicht enden. Nach oben hin, an die Seiten hin und du fragst dich nur, wie haben die Leute das gebaut vor Jahrhunderten? Wie viele Jahre haben die rein investiert, um uns so einen Moment zu geben, wie groß, wie herrlich, wie schön Gott ist. Ich musste an eine Kathedrale in England denken, in der Nähe von Cambridge, in Ely, gab es so eine riesige Kathedrale, die fast 1000 Jahre alt ist, wo du, wenn du nach oben guckst, tut fast der Nacken weh, weil es so hoch, so schön ist und so ein Einblick ist, so groß ist auch dein Gott. Und immer wenn wir da stehen, vor Größe und Schönheit bekommt man Ehrfurcht. Vielleicht ist es bei dir auch an einer anderen Stelle, dass du sagst, ich stehe auf einem großen Berg, bin da hochgeklettert und dann schaue ich ins Tal runter und sehe, wie weit und wie breit das ist. Du merkst zum einen, die Mühe hat sich gelohnt, da hochzuklettern, aber dann, wenn du da oben stehst, bekommst du so eine Art kalten Schauer, wo du sagst, und das hat ja jemand gemacht. Es hat jemand geschaffen. Mein großer Gott, was kannst du alles tun? Eine ähnliche Begegnung wie Jesaja hatte Johannes. Johannes, der das in der Offenbarung beschreibt, wie er Gott begegnet und wie Gott ihm einen kleinen Blick in den Himmel gibt. Auch er sieht dort einen Thron. Dort sitzt aber das geschlachtete Lamm. Dort sitzt Jesus auf dem Thron. Der, der unser Retter ist, der uns das Leben schenkt. Und er sieht drumherum auch Engel, die anbeten und singen, weil sie die ganze Zeit Gottes Angesicht sehen. Aber es gibt auch andere Begegnungen in der Bibel. Nicht alle sehen den offenen Himmel. Stellen wir den Petrus vor, wie einen, der mehr anpackt, sei ein Fischer, ein Handwerker, und Jesus kommt bei dem auf der Arbeit vorbei, trifft den dort mitten im Alltag und sagt ihm, du, dich will ich, dich brauche ich. Lass deine Netze hier liegen, ich habe einen neuen Job für dich. Ich rufe dich in etwas anderes hinein, du sollst Menschen fischen. Und so wird unsere Begegnung mit Gott auch unterschiedlich aussehen, weil wir unterschiedlich sind. Aber dieser lebendige Gott will den Menschen begegnen. Und dort, wo wir Jesus treffen, dort beruft er uns. Jesaja sieht weiter, Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. 2 deckten sie mit ihrem Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Jesaja sieht mehrere Engel, wie sie sich mit Flügeln fast schüchtern die Füße zudecken. So als ob sie sagen vor Gott, irgendwie muss ich mich verdecken, bedecken. Und das Wichtigste an dem, was sie machen, ist, sie singen. Heilig, heilig, heilig. Den Gesang kennen wir. Das singen wir noch heute beim Abendmahl. Weil du dich manchmal fragst, warum singt man denn beim Abendmahl so manche Dinge? Das ist ein Grund, dieses Heilig. Es ist ein Gebet, ein Singen der Engel vor dem Thron Gottes. Und jedes Mal, wenn wir dieses Heilig singen, singen wir ein Lied des Himmels. Ein Lied, als ob wir mit den Engeln vor dem Thron Gottes stehen und ihn anbeten dürfen. Gut, die Melodie ist ausgedacht. Vielleicht singen die Engel da anders. Der Text aber ist der gleiche. Und es ist die gleiche Anbetung vor dem Thron Gottes, in die wir hineingenommen werden. Das heißt, wenn du singst, besingst du die Heiligkeit des Himmels. Nun ist aber die Frage, heilig, 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 was ist es da, was wir singen, wenn wir über die Heiligkeit Gottes singen? Wie soll man das erklären? Gott ist die Liebe. Hat man vielleicht eine Idee darüber? Oder dass Gott gerecht ist oder absolut gut, dass er die Wahrheit ist. Heiligkeit, das ist ein Staunen über das absolut Gute und Schöne. Und wenn uns etwas heilig ist, dann glaube ich, haben wir eine Idee davon, dass wir alles stehen und liegen lassen, wenn diese Sache oder diese Person irgendwie gerade dran ist, wichtig ist. Wenn uns etwas heilig ist, dann ist alles andere unwichtig. Ich versuche dir das an einem Beispiel zu erklären. Stell dir ein Paar vor, was vor der Hochzeit steht. Alles ist vorbereitet, die Gäste sind eingeladen. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis Braut und Bräutigam heiraten können. In der Woche vor der Hochzeit kommt nun die Braut zu ihrem Bräutigam und erklärt ihm, dass sie das ganze Ersparte verloren hat. Geld ist weg, alles. Ist nichts mehr da. Gibt ein großes Hin und Her und der Bräutigam sagt, gut, das reicht mir, die brauche ich nicht. Und er verlässt seine Braut. Die Hochzeit findet nicht statt. Was werden wir über den Bräutigam sagen? Naja, der hat die Braut nie wirklich geliebt. Für die war es vielleicht gut, dass sie gar nicht geheiratet haben. Also wirkliche Liebe, da ist das Geld jetzt nicht wichtig. Ob das nun da ist oder nicht, wird sich schon irgendwas auftreiben lassen. Wir sagen, Gott ist die Liebe. Selbst das könnten wir für uns missbrauchen, dass wir sagen, wir brauchen wenigstens einen, der uns irgendwie lieb hat. Aber wenn wir sagen, Gott ist heilig, von heilig haben wir zunächst gar nichts. Und es wird sich daran zeigen, wie wir mit Gott unterwegs sind, ob wir Gottes Heiligkeit ehren, wenn wir nichts von Gott haben, in Anführungsstrichen. Und sagen, was bringt mir das jetzt? Sondern dass wir einfach bei Gott sind, weil er gut ist, weil es richtig ist, weil er der ist, der anzubeten gilt, ohne dass ich was davon habe. Gott ist heilig. Wir dürfen ihn anbeten und über ihn staunen. Jesaja reagiert auf diese Begegnung. Er sagt, weh mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich sprach, hier bin ich, sende mich. Jetzt wird es ganz nah und ganz persönlich für Jesaja. Er sieht Gott und er realisiert, ich stehe vor dem König. Und es ist immer so, wenn man eine reale Gottesbegegnung hat, man sieht, zu Gott passe ich nicht. Ich sehe, wie ich wirklich bin. Als ob ich jetzt richtig im Spiegel sehe, wer ich bin. Und was alles in mir an Schmutz ist, wie ich nicht zu Gott passe. Mit all meiner Unvollkommenheit. So als ob Feuer und Wasser da sind, die nicht zueinander gehen wollen und passen. Gottes Heiligkeit? Ja, Gott ist heilig. Aber mein Herz passt da nicht dazu. Und da wird es schwierig. Vielleicht zum Verzweifeln an dieser Stelle. Und der Engel nimmt eine glühende Kohle vom Altar, um Jesaja zu berühren. Das ist ein Bild, eine Metapher, ein Symbol dafür. Da liegt etwas auf dem Altar. Auf dem Altar liegen Opfergaben, etwas, was Gott hingebracht wird, so wie wir heute geschnittene Blumen haben. Die werden irgendwann verwelken, aber es ist eine Opfergabe für Gott. So liegt diese glühende Kohle da. Ein Bild dafür, für Jesus, der auf dem Altar liegt, eine glühende Kohle. Jesus, der sagt, ich habe mein ganzes Leben für dich hingegeben. Mein ganzes Leben, das heilig war, aber dass deine Unheiligkeit heilig werden kann. Wenn wir Gott begegnen, merken wir sind so von ihm getrennt. Und dann sehen wir diese glühende Kohle und merken, es ist noch Hoffnung in mir. Weil Jesus kommt, Jesus mich reinigt und uns verändert. Weil wirklich reale Begegnungen mit Gott uns auch im tiefsten Herzen verändern, wo wir sagen, eigentlich will ich gar nicht anders, aber doch, er kann es. Die glühende Kohle Jesus kann mich verändern. Heute ist Gottesdienst hier, du bist da wie jeden Sonntag. So wie Jesaja und sagst, da gehe ich hin, das gehört dazu, danach gibt es noch lecker Essen für alle Ehrenamtlichen, das ist gut. Und Jesus ruft dich. Und er stellt die Frage, wen soll ich senden? Welche veränderten Herzen darf ich jetzt losschicken? Du kannst doch heute hier nicht sitzen bleiben, sondern du musst dann irgendwann nach Hause gehen. Nach dem Segen wirst du gesendet in deinen Alltag hinein. Und die Frage ist, wohin wirst du gesendet heute? Was liegt jetzt so vor dir heute noch? Wen triffst du die Woche über? Wo will Gott dich hinhaben? Und gehst du mit diesem Gott hinein in deinen Alltag und lässt dich von ihm senden, sagst, Herr, schick mich da hinein in meinen Alltag und ich will erwarten, dass ich dort auch den lebendigen Gott erlebe. So wie Petrus beim Fischen, vielleicht auch auf besondere Weise, so wie Jesaja, der Gott sieht und dann sagt, jetzt gehe ich los. Ich will den Auftrag annehmen, du sendest mich. Wen soll ich senden? Jesaja sagt, Herr, sende mich. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinnen, Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.